Es war ein lauer Sommerabend. Das schöne Wetter zog die Menschen nach draußen. Die Außenbereiche der Bars waren voll besetzt, genauso wie die öffentlichen Plätze und Parks. Überall saßen Leute in Grüppchen zusammen. Sie tauschten sich aus und tranken das ein oder andere Bier. Was sollten die Menschen auch in ihren engen Wohnungen verbringen, wenn der öffentliche Raum doch so viele Möglichkeiten bietet? Auch der Jamnitzer Platz in Nürnberg war wieder voll an diesem 28. Juni 2019. Jugendliche, arme Menschen, dazwischen einige Hipster und Obdachlose. Sie alle erfreuten sich des öffentlichen Raums. Aber auch die Polizei war nicht weit entfernt. Sie patrouillierte durch die Straßen und Parks. Einen Anlass für Kontrollen gab es immer. Und wenn nicht, fand man einen. So auch an diesem Abend. Aus einer Kontrolle wegen Ruhestörung auf dem Jamnitzer Platz wurde ein Gerichtsverfahren gegen zwei Nürnberger. Die beiden sollen gemeinschaftlichen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Ende Oktober verurteilte das Amtsgericht Nürnberg die zwei zu Haftstrafen von über einem Jahr. Der Vorwurf, sie hätten die Polizei angeschrien und bedroht. 15 und 18 Monate sollen die beiden dafür in Haft. Dabei haben sie niemanden überhaupt nur berührt. Wie ist so ein Urteil möglich? Um das zu verstehen, müsste man den Kontext kennen, meint Lisa. Sie unterstützt die beiden Verurteilten und bewertet den Gerichtsprozess als Teil einer seit Jahren stattfindenden Aufwertung im Kiez.
Dieser Vorfall, wegen dem jetzt eben die zwei Leute verurteilt wurden, der hat sich am Jamnitzer Platz in Nürnberg abgespielt. Und ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen wichtig, diesen Platz zu kennen, um das irgendwie verstehen zu können, was bei dem Prozess passiert ist. Also das ist ein relativ zentraler Platz in Gostenhof. Gostenhof ist ein Viertel in Nürnberg, wo sich super krasse Gentrifizierungsprozesse abspielen, wie in vielen anderen Städten auch. Und es brennt sich irgendwie oft an den Jamnitzer Platz. Also es ist halt einfach ein Platz, ist, wo, den viele Leute nutzen, der voller Leben ist, wo es öfter auch mal laut ist. Und genau neben diesem Platz wurden super teure Wohnungen gebaut. Teure Eigentumswohnungen, wo Leute eingezogen sind, die halt, ja, anscheinend es nicht so toll finden, dass da halt irgendwie Leben stattfindet auf diesem Platz. Und es gibt eigentlich seit 10 Jahren, würde ich sagen, immer Auseinandersetzungen zwischen ParknutzerInnen und den AnwohnerInnen, den neuen und der Polizei, die eben sehr oft die Polizei rufen. Und das da eigentlich, also inzwischen ist es eigentlich nicht mehr möglich, sich an dem Platz aufzuhalten, ohne irgendwie von der Polizei belästigt zu werden. Und das trifft natürlich irgendwie hauptsächlich People of Color, Leute, die sich dort zum Trinken verabreden und so weiter. Das heißt, also genau, da ist eigentlich seit 10 Jahren schon irgendein Kampf um den Platz, wo Sachen gären.
Aber nochmal zurück. Was ist eigentlich passiert? Lisa erzählt, dass sich in den letzten Jahren die Lage immer weiter zuspitzte. Immer öfter komme es zu Konflikten mit der Polizei.
Das hat sich jetzt einfach über 10 Jahre zugespitzt und es kommt halt immer öfter zu Auseinandersetzungen, weil die ParknutzerInnen sich das auch einfach nicht mehr gefallen lassen wollen. So, es ist halt voll in Ordnung, sich da abends mit Freundinnen zu treffen und rumzuhängen, ohne dass man da irgendwie gleich jedes Mal Stress riskieren möchte. Und an diesem Abend eben, um den es geht, dieser 28. Juni, da war es eben so, dass sich eine Gruppe von ungefähr 60 Leuten eben da aktiv quasi zur Wehr gesetzt hat. Also es war eine Gruppe, die die Polizei aufgefordert hat, hey, hört auf mit der Scheiße, lasst die Leute in Ruhe und verzieht euch vom Platz. So, und um diesen Vorwurf ging es. Und genau, und das ist anscheinend, inzwischen wird es so kriminalisiert, irgendwie die Polizei aufzufordern, halt irgendwie mit rassistischer Kackscheiße aufzuhören, dass halt die Leute da bis zu 1,5 Jahre Gefängnisstrafe bekommen.
Wieder einmal tauchte die Polizei auf. Der Vorwurf Ruhestörung. BewohnerInnen der angrenzenden neu gebauten Eigentumswohnungen hatten sie gerufen. Doch dieses Mal endete die Maßnahme nicht mit Kontrollen oder Festnahmen. Im Gegenteil, spontan versammelten sich rund 60 Personen. Mit Rufen und Pöbeleien verhinderten sie die Kontrolle. Hier könnte die Geschichte zu Ende erzählt sein. Passiert ist nämlich nichts weiter, außer dass die Polizei eine Anzeige wegen Ruhestörung nicht durchsetzen konnte. Dabei blieb es aber nicht. Bald darauf traten Teile der AnwohnerInnen, Medien und die Polizei eine Debatte um vermeintliche No-Go-Areas für PolizistInnen in Nürnberg los. Der Jamnitzer Platz, ein staatsfreier Raum? Jan kann darüber nur lachen und verweist auf die massive Polizeipräsenz in dem Kiez. Er ist einer der beiden Verurteilten. Für ihn ging alles mit einer Vorladung der Polizei los, erzählt er und berichtet von den Vorwürfen.
In meinem Fall war es so, dass auch nur eine Polizistin die Situation sehr genau beschrieben hat, also eine Polizeipraktikantin die Situation sehr genau beschrieben hat, wo eine Person mir gegenüberstand mit einer Holzlatte, ihr gedroht hat, wenn sie jetzt ihren Knüppel rauszieht, dann kommt sie nicht mehr lebend raus. Und das dann als sehr bedrohlich empfunden hat, hat dann auch eine sehr detaillierte Personenbeschreibung abgegeben. Die Person soll groß gewesen sein, hatte Piercings, Tätowierung, längere helle Haare und insgesamt eine Beschreibung abgegeben, die einfach auch gar nicht zu mir passt.
Aus einer Behinderung einer einfachen Kontrolle wegen Ruhestörung wurde ein Politikum. Der polizeiliche Staatsschutz schaltete sich ein und begann zu ermitteln.
Woraufhin dann der Staatsschutz ziemlich schnell auf mich gekommen ist. Und dann der Polizistin auch Lichtbildvorlagen gegeben hat. Das ist die Lichtbildvorlage, ein einziger Skandal. Die Polizistin hat beschrieben, dass ich keinen Bart habe. Und in einer der Reihe mit mir waren 7 andere Personen, die alle Vollbart hatten, nur ich hatte keinen Bart. So, das ist schon sehr skandalös. Des Weiteren hat die Polizistin sehr vage dann auf mich gezeigt und hat gemeint, ich wär's. Hat aber noch eine andere Person aus einer anderen Lichtbildreihe so halbwegs identifizieren können, woraufhin der Staatsschutz meinte, nö, das kann die Person gar nicht sein, weil die wohnt gar nicht in Nürnberg, die ist, wohnt in Augsburg und hat mit der linken Szene eigentlich gar nichts zu tun. Und daraufhin, nach Lichtbildvorlage und der Beschreibung von der Polizistin, die auch die einzige war, die mich identifiziert hat und auch die einzige war, die eine Holzlatte wahrgenommen hat, bin ich dann vor Gericht gelandet.
Dabei erzählt Jan, sei er an dem Abend gar nicht auf dem Jamnitzer gewesen, sondern auf einer anderen Party. Auch das Gericht musste anerkennen, dass die Lichtbildvorlage des Staatsschutzes rechtswidrig war. Das Urteil beeinflusste das trotzdem nicht. Das sei aber nicht das einzige Indiz für eine tendenzielle Ermittlungsarbeit, erzählt Lisa.
Die Liste könnte man vor lange fortsetzen. Das irgendwie, zum Beispiel hat dieser polizeiliche Staatsschutz AnwohnerInnenbefragungen nach diesem Tag gemacht. Also ne, die sind halt zu allen Leuten, die da wohnen, oder nicht zu allen, zu manchen Leuten hin und haben halt irgendwie nach ZeugInnen-Aussagen gefragt. Davon taucht aber nichts in der Akte auf, weil halt die meisten quasi die Angeklagten nicht belasten konnten. Und deswegen taucht das einfach überhaupt nicht in der Akte auf. Also Sachen, die potenziell entlastend für die Leute sind, sind nicht in der Akte, sondern nur Aussagen, die halt zusätzlich belasten. Und das, genau, also das zeigt schon ganz deutlich, in welche Richtung es gehen sollte. Es war von Anfang an nicht drinnen, dass es einen Freispruch gibt. Es war von Anfang an klar, hey, wir sind mit diesem Vorfall am Jamnitzer Platz nicht einverstanden und deswegen müssen wir verurteilen, egal wen, egal wie, Hauptsache hart.
Ich fasse nochmal zusammen. Es geht im Grunde genommen um den Vorwurf, Polizistinnen angeschrien und bedroht zu haben. Dafür sollen Jan und ein weiterer 51-Jähriger aus Nürnberg für 15 und 18 Monate in den Knast. Was ist das für ein Urteil? Das habe ich auch den Anwalt von Jan, Ingo Schmidt-Reinholz, gefragt.
Ja, aus meiner Sicht ist das ein Skandalurteil, wo der Staat oder die Justiz einfach mal Flagge zeigen wollte und ein Exempel statuieren wollte gegen die beiden Angeklagten, weil, und das hat der Staatsanwalt auch in dem Prozess in seinem Plädoyer gefordert, aber auch der Richter dann in seiner Begründung inhaltsgleich mehr oder weniger vorgetragen, dass eben keine No-Go-Areas in Nürnberg geschaffen werden dürfen, keine rechtsfreien Räume geduldet werden dürfen, und deswegen aus generalpräventiven Gründen eben eine scharfe Sanktionierung dieses angeblich strafbaren Verhaltens der beiden Angeklagten hier erfordern würde.
Aus generalpräventiven Gründen spricht so eine neutrale Justiz? Dem Staatsanwalt war bewusst, dass es zu keiner Gewalt an dem Abend kam. Ihm ginge es vielmehr um die Verurteilung der Meinung, so wird es später in den Medien wiedergegeben. Das klingt für mich nach Vergeltung und so sieht es auch der Anwalt Ingo Schmidt-Reinholz.
Das soll natürlich auch dieses Urteil bewirken, dass alles, was in irgendeiner Weise polizeilichen Handeln entgegensteht, jemanden in Gefahr bringt, hier hart kriminalisiert zu werden. Und soll also dann natürlich auch so einen gewissen Abschreckungseffekt auslöst.
Jan bestätigt diesen Eindruck. Seiner Meinung nach wurde vor Gericht mit zweierlei Maß gemessen. Neutral habe das Gericht nicht auf ihn gewirkt, erzählt er.
Es war ja dann auch so, dass nicht gesagt wurde, okay, es gab einen Widerstand und dafür müsste belangt werden, sondern ein, und nicht wortwörtlich, aber im übertragenen Sinne, wir werden jetzt hier diese Urteile fällen, weil sich nicht gegen die Polizei aufgelehnt werden darf. Unsere Anwälte haben vor dem Richterurspruch nochmal ganz klar gesagt, aufgrund der Identifizierung, aufgrund des, der Arbeit des Staatsschutzes kann hier nur ein Freispruch herauskommen. Und die Urteile sind ein klares Indiz dafür, dass das absolut politisch gewollt war und hier ein Zeichen gesetzt werden soll, wenn ihr euch mit der Polizei anlegt, wenn es auch nur Worte sind, dann kommt ihr dafür in den Knast.
Vor Gericht erklärte die Polizeizeugin, sie habe Jan am Kinn und an seinen Augen erkannt. Dabei hatte die ihm vorgeworfene Tat abends um 11 im Dunkeln stattgefunden. Zunächst hatte Jan seinen Entlastungszeugen gar nicht erst berufen. Er und sein Anwalt gingen ursprünglich von einem Freispruch aus. So konstruiert wirkten die Vorwürfe auf die beiden.
Wir hatten dann, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass es einfach ein Freispruch wird, aber sich an dem Prozesstag herausgestellt hat, dass das Gericht eigentlich davon ausgeht, dass ich das war, haben wir dann unseren Zeugen geholt für den zweiten Prozesstag. Wir wollten das eigentlich nicht. Und die Person hat dann am zweiten Prozesstag nochmal erklärt, was wir an dem Abend getan haben. Und die Person dann aber sehr krass vom Staatsanwalt auseinandergenommen wurde mit Fragen wie, okay, Sie können sich an den Abend erinnern, aber was haben Sie denn mittags um 12 gemacht? Wo waren Sie einkaufen? Was haben Sie gegessen?
Ganz anders hingegen der Umgang mit der Polizeizeugin. Ihre Aussage wurde von Staatsanwaltschaft und Gericht nicht hinterfragt.
In Bezug auf den Prozess, weil das so abgefahren war, halt nochmal wieder mal so krass vor Augen geführt zu bekommen, wie unterschiedlich Zeugenaussagen, ZeugInnenaussagen von PolizistInnen anders gewertet werden als von anderen Menschen. Und das wurde da so unglaublich deutlich, dass es irgendwie ausreicht, wenn eine Polizistin, egal was gesagt wird, es wird einfach, steht so da und gilt als die Wahrheit, dass irgendwie nach 1,5 Jahren eine Identifikation nicht zweifelsfrei möglich ist, so das wird da überhaupt nicht mehr in Abrede gestellt. Während dem ersten Prozesstag saß hinten im ZuschauerInnenraum im Gerichtsprozess der Partner, also Lebenspartner von der Polizistin, die gegen Jan ausgesagt hat, die ganze Zeit mit dem ZuschauerInnenraum. Die haben ihre Mittagspause danach zusammen verbracht. Und danach macht die Polizistin ihre Aussage. Das heißt, ne, irgendwie hat sie halt einfach den direkten Draht quasi in den Gerichtssaal. Ihr Partner konnte ihr alles erzählen, was vorher besprochen wurde, was die anderen PolizistInnen ausgesagt haben. Das wurde zwar von Seiten der Verteidigung angesprochen und kritisiert, aber es hat einfach das Gericht nicht interessiert, weil gesagt wurde, aber die Zeugin hat doch ausgesagt, dass sie sich nicht inhaltlich darüber ausgetauscht haben und das reicht dann. Und diese Identifizierung und trotzdem alles ihre Zeugenaussage halt nicht in Abrede gestellt wird, während gleichzeitig ein Entlastungszeuge, der ganz klar belegen kann, der eine Angeklagte war nicht vor Ort, der einfach mit unter Zuhilfenahme von ekelhaften Tricks und Psychospielchen einfach als absolut unglaubwürdig versucht wird darzustellen. Und irgendwie fand ich das nochmal so ein krasses Ding, weil das in diesem Prozess einfach so unmittelbar irgendwie nicht zueinander gepasst hat. Also das war schon echt abgefahren.
Die Staatsanwaltschaft wirft Jans Entlastungszeugen vor zu lügen. Jan und der Zeuge sind ja befreundet. Dabei war ja auch die Zeugin der Polizei nicht neutral, erinnert der Anwalt Ingo Schmidt-Reinholz.
Die anderen Zeugen waren allerdings ja auch keine normalen, in Anführungszeichen, Zeugen, sondern waren alles Polizeibeamte. Und das ist natürlich in der deutschen Justiz jedenfalls, soweit ich sie kenne, und in der bayerischen auf jeden Fall so, dass Polizeibeamten natürlich auch ganz anders angefasst werden als normale, in Anführungszeichen, Zeugen. Sondern Polizeibeamten sind halt Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft, sind Recht und Gesetz verpflichtet und denen wird einfach ein ganz anderer Vertrauensvorschuss entgegengebracht als jetzt normalen Zeugen.
Dass es auch anders gehen kann, zeigt ein ähnlicher Gerichtsprozess in Halle aus dem Sommer 2020. Hier endete der Prozess wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte mit einem Freispruch und 9 Monaten auf Bewährung. Dabei hatten die beiden Mitglieder der Identitären, Mario Müller und Dorian Schubert, 2 Polizisten mit Pfefferspray angegriffen. Bewaffnet mit jenem Pfefferspray und Baseballschlägern hatten sie eigentlich Linke gesucht, sind dabei aber nur auf Polizisten in Zivil gestoßen.
Ich würde gerne trotzdem mal drauf eingehen, wie der Staat so tickt. Wenn wir uns vorstellen, also der Staat ist auf dem rechten Auge sehr blind und auf die linken haut er ein. Wenn wir uns vorstellen, dass ein Mensch, der dem NSU eine Waffe beschafft, 2,5 Jahre bekommt und gleichzeitig Linke, die sich solidarisch mit anderen Menschen zeigen, 1,5 Jahre, dann steht das einfach nicht mehr in dem Verhältnis.
Trotzdem, wie kann so ein Urteil möglich sein? Und was bedeutet es für linke Praxis in der Zukunft? Haftstrafen schon bei Blockaden von Nazi-Aufmärschen? Linke Praxen werden zunehmend kriminalisiert, die Möglichkeitsräume enger. Und Bayern ist ein besonderer Fall, immer ein bisschen schneller als die anderen Bundesländer. Als erstes Bundesland änderte es sein Polizeiaufgabengesetz. Bis heute gilt es als eines der schärfsten Polizeigesetze in Deutschland. Ermöglicht ein solches Gesetz solch drakonische Strafen?
Ich finde es schwierig einzuschätzen, weil es ja total viele Gesetzesverschärfungen gab über die letzten Jahre. Also das Polizeiaufgabengesetz ist ja nur ein Beispiel davon. Es gab ja auch die Verschärfungen und Neuanführung von Paragraphen 113, 114. Und ich finde das total schwierig, das einzuschätzen, welche der vielen Gesetzesverschärfungen hat jetzt zu dieser Situation geführt. Also was ich, finde ich, schon sagen kann, ist, es fällt auf jeden Fall auf, dass die Urteile krasser geworden sind über die letzten Jahre, dass die Polizei insgesamt krasser auftritt. Also wir hatten gerade irgendwie nach Einführung Polizeiaufgabengesetz haben immer mal wieder Menschen erzählt, dass die Cops ihnen gegenüberstanden mit einem Alter, ach, ihr könnt jetzt eh nichts mehr gegen uns machen, wir haben jetzt das Polizeiaufgabengesetz. Ne, also das ist, solche Aussagen gab es öfter, dass das quasi so ein bisschen das Selbstbewusstsein der Polizei befördert hat, was halt ja irgendwie nichts Gutes in der Folge jetzt hatte. Genau, aber zu sagen, dass es wirklich das an dem Polizeiaufgabengesetz liegt, glaube ich, könnte ich jetzt so nicht sagen, sondern wie gesagt, das ist halt so der ganze Komplex aus Gesetzesverschärfungen. Und jetzt auch die beiden Leute, jetzt wegen dem aktuellen Anlass, sind ja auch beide nach dem verschärften 113 Paragraphen, also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, verurteilt worden.
Ganz ähnlich sieht es Rechtsanwalt Ingo Schmidt-Reinholz. Neu sei das aber nicht, meint er. Die Polizei werde geschützt, Fehlverhalten nicht geahndet.
Aber nicht nur eine Entwicklung, die jetzt die letzten Jahre so erst eingesetzt hat. Also ich mache letztlich seit 1987 jetzt schon Strafverteidigung und das begleitet mich eigentlich schon meine ganze Tätigkeit seit über 30 Jahren, dass in diesem Bereich eben die Vorschriften laufend verstärkt werden und letztlich versucht wird, natürlich die linke Szene zu kriminalisieren und letztlich die Polizei oder eben Angriffe, die gegen die Polizei gemacht werden oder nur, ich sag mal, Verhalten, was sich sträubt gegen Polizeibeamten, eben scharf zu ahnden, um letztlich da für polizeiliche Handlungen einen entsprechenden Freiraum zu schaffen.
Jan und der andere Verurteilte gehen in Berufung. Sie sind überzeugt, dann freigesprochen zu werden. Belastend ist das Verfahren trotzdem und Geld kostet es obendrein auch noch. Gemeinsam mit solidarischen Menschen wird gerade eine Soli-Struktur aufgebaut. Dann wird es T-Shirts geben und ein Spendenkonto. Irgendwie müssen die Prozesskosten ja wieder reinkommen.